Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Und nachdem Before zu Ende war, hatte ich auch das Angebot, einen Plattenvertrag als Solokünstlerin zu unterschreiben oder halt irgendwo als Moderatorin zu arbeiten oder so. Aber ich habe gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das mein Leben lang. Und dann werde ich nie meinem eigentlichen Traum folgen. Der eigentliche Traum, der eigentlich viel unwahrscheinlicher ist zu erreichen, aber ich habe nur ein Leben. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt oder nie.
Comedy mit Simon Stäblein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy, allerliebste Zuhörende. Wir haben heute eine ganz besondere Frau. I'm in love already. Alina Bock. Hallo Alina.
Hi.
Hallo.
Hi.
Schön, dass du Zeit hast, hier bei uns
zu sein. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Und du bist auch eine der ersten, beziehungsweise generell, wenn man die Gäste schafft, sich anschaut, die einen wahnsinnig professionellen, coolen Hintergrund hat. Und du, bei dir sieht das so aus, so Amerika halt. Es funktioniert. Es ist einfach Inszenierung. I gotta look great. It's gotta be fine. Maybe it's
the big thing. Es muss alles stimmen.
Ja, es stimmt. Und es stimmt.
Ja.
Also der Farbkontrast von der Couch zu der Wand. Die Bilder, und du bist ja nicht mal bei dir, du bist ja quasi...
Nee, hör mal, ich sitze hier bei meiner Schwester in Gorinzisch. Kennst du das?
Bei deiner Schwester? Bei Sarah!
Ja!
Sarah!
Mom!
Ich liebe Sarah. Ich liebe einfach alles, was du tust, aber ich muss aufpassen, dass ich dem Gesprächsfaden folge. Also, wir starten erstmal, weil das ist so spannend irgendwie, dein Werdegang, dass wir wirklich das chronologisch aufarbeiten müssen. Vor allem, ich bin auch so ein bisschen, ich habe gerade so einen Fangirl-Moment, so,
yeah.
weil ich einfach alles von dir durchgesuchtet habe und es einfach liebe. So,
inklusive
und
meine Unterwäsche, wie wir am Anfang festgestellt
genau,
haben.
Genau, aber das haben
kommen
ja
wir vielleicht später nochmal zu.
Ja, aber das haben ja die Hörenden noch gar nicht mitbekommen, weil wir da noch gar nicht aufgezeichnet haben. Deswegen ist das jetzt ein ganz weirder Twist mit der Unterhose. Aber wir lieben weirde Twists. Apropos weirder Twist, es hat alles gestartet mit einem Bandcasting im Jahre 2007 in Deutschland per Super RTL. Hä?
Richtig.
Tell me more.
Tell me more, ja. Ja, so hat es alles angefangen, ne? Also, ich wollte schon immer auf die Bühne. Ich fange mal da an. Ich wurde in einer kalten Winternacht geboren. Nein, ich wollte schon immer auf die Bühne, habe schon immer irgendwie Theater und sowas gemacht. Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. Und dann habe ich studiert in Köln. Germanistik, weil man so dachte, nach dem Abi muss man irgendwas machen. Die Mutter will auch nicht, dass ich jetzt hier rumsitze und mich jahrelang bei irgendwelchen Schauspielschulen bewerbe. Und dann habe ich mich mal für Germanistik angemeldet. Und dann war ich aber total unglücklich. Und dann hat die Mama auch am Telefon gesagt, hör mal, du hörst dich total unglücklich an. Du lachst gar nicht mehr so richtig. Wegen mir musst du jetzt nicht auf der Uni bleiben, weil die wohnt ja hier auch auf dem Dorf. Ne? Dann hat sie gesagt, hier das Dorfgerede und so, musst jetzt nicht an mich denken, kannst ruhig runter, wenn du willst. Und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich damit auf. Und einen Monat später habe ich irgendwie im Internet rumgesucht und dann habe ich so ein Casting gefunden. Und dann bin ich da einfach mal hingegangen. Dann haben die gesagt, ja, wir casten hier eine Band, kannst du auch singen? Ich so, ja. Doch, also so was ich jetzt selber einschätzen kann, was ich so immer nachsinge von Christina Aguilera und Unter der Dusche und so, würde ich schon sagen, dass ich das ein bisschen gut
It's
kann.
It's a match.
Dann, I'm a triple threat, sign me up. Und dann haben die aber gesagt, nein, danke. Aber dann haben die ein paar Wochen später wieder angerufen und haben gesagt, wir haben noch ein Casting. Ist direkt ein Callback. Die brauchen noch eine Blonde. Das war meine einzige Qualifikation.
Das war deine Waffe.
Und genau, ich so, bin ich. Und ihr wisst ja auch, hab euch ja schon gesagt, dass ich singen kann. Und Ja, und dann war das halt so ein, war das das Casting für die Band hieß B4. Und das war dann quasi eine Pop, Europop-Band für den Sender Super RTL, für ein junges Publikum. Man hat aber richtig Spaß gemacht, muss ich echt sagen.
Ich habe ja das Video geguckt, ne? Und
welches?
Das Cover von ATC.
Ja, Magic Melody.
Magic Melody. Und ja. Wir können ja hier ehrlich miteinander reden. Ne?
Aber wie, auf jeden Fall. Ne?
Wie Erwachsene, wie Leute, die schon 30 passiert haben.
Das Video.
Vor allem, ich dachte, ATC wär schon schwierig.
Ja.
Aber ihr,
wir haben es getoppt.
Ihr habt es getoppt. Und ich finde, man sieht dir schon an, dass du es irgendwie eher als eine Parodie fühlst. Ich finde, wenn man jetzt deine Videos kennt und wie du jetzt performst und man sieht in deinem Gesicht schon eigentlich dieses, ich will eigentlich ein blödes Gesicht machen. So, ich will eigentlich gar nicht so sexy und funny und in die Kamera gucken, sondern du warst immer so kurz davor,
Ja, ich habe da auch richtig Ärger bekommen bei dem Videodreh, weil eben bei den Close-Ups, ne, die haben halt nichts Gutes hinbekommen. Die haben gesagt, verzieh dein Gesicht nicht so und mach das nicht so groß. Und ich so, Mann, ich bin aber halt nicht Britney Spears. Aber die wollten halt Britney Spears, ne? Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Möglichkeit, aus Comedy eine Karriere zu machen, das war für mich irgendwie nicht greifbar zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte halt einfach nur als vor der Kamera oder auf der Bühne oder als Künstler meinen Unterhalt verdienen. Und das war dann halt eine Möglichkeit. Und die Kinder und die Jugendlichen waren ja auch alle voll cool. Aber du hast da schon recht, das war natürlich nicht so voll meine Bahn. Ne? Das war so, okay, mach ich jetzt mal hier mit. Und dann gucken wir mal, wo das irgendwann noch hinführt. Ich habe auch immer Ärger bekommen, oder was heißt immer? Manchmal, wenn wir Live-Auftritte haben, und dann habe ich immer so zwischendurch wenn man so den nächsten Song angesagt hat oder so, dann habe ich immer so ein paar Witze gerissen oder manchmal so ein paar Leute im Publikum mir rausgesucht und mit denen so ein bisschen rumgescherzt und dann immer, Alina, das ist hier keine Stand-Up-Show. Du kannst so nicht mit den Leuten reden. Und so. Ja.
Oh Gott. Aber ja, ich hatte so slightly ähnliche so BWL-Studium in Köln.
Aha.
Ich hab's gehasst, so ich saß da irgendwie und ich so.
Hast du auch so einen Pulli, also so den Kragen vom T-Shirt hochgehabt und dann so einen Pulli umgeschwungen über die Schultern?
Das BWL Starter Pack bestellt. mit so Segelschuhen und einem einzigen Lacoste-Pulli, weil ich sonst kein Geld hatte und hab das dann so tot getragen.
Ja, man musste ja irgendwie reinpassen, ne? Da wusste man, wenn ich das reinpassen nicht cool ist.
Aber es war auch so, mich hat alles mehr interessiert in der Vorlesung als das, was da vorne war. So, wenn jemand getrunken hat und die Plastikflasche ist so mit zusammengegangen, so, dann fand ich das so witzig.
Ja.
Und aber alles, was der vorne erzählt hat, ich so, na und? Aber der hat eine Plastikflasche, die gerade voll die komischen Geräusche macht.
Hat das sonst niemand gesehen?
Warum interessiert das hier niemanden?
Das ist dein Special. Du dachtest, du passt nicht rein, aber das war dein Special Talent, deine Weltanschauung, was du dann später nimmst und zu einem Witz umwandelst.
Ja, aber es hat halt ewig lang gedauert und dafür.
Bis man das checkt,
und ich habe das, ich habe es durchgezogen. Ne? Ich habe fertig studiert. Ne? Also all that pain.
Herzlichen Glückwunsch zur Verschwendung deiner Zeit.
Ja, aber ich habe mich dann auch so voll bei irgendwelchen Agenturen und Scout und hab Castings und hab bei einem Viva-Casting mitgemacht. Ne? So richtig alles.
Ich auch.
Oh mein Gott, so. Und es war alles so schäbig. Und ich war auch noch auf einer Schauspielschule für ein halbes Jahr, aber es geht hier ja viel mehr um dich. Ich wollte dir nur sagen.
Welche?
Theater der Keller in Köln. Ja. Ich fühle nur gerade so krasse Parallelen. So, ich will das irgendwie machen, aber ich weiß nicht wie und.
Ja.
Und. Kill me, but no. Und das war so.
Ja, man weiß auch irgendwie, dass das, was einen komisch und anders macht und wo die anderen Leute sagen so, hä? Man weiß irgendwie, dass es da einen Platz in der Welt gibt, wo das anerkannt wird und wo das genaue Gegenteil ist, wo das nämlich was Besonderes ist und ein Geschenk.
Ja.
Und nicht das, was einen irgendwie schlechter macht oder keine Ahnung was. Ne?
Ja, aber das ist, aber da muss man halt echt, ich meine, so im Privaten und so war ja der Zuspruch immer wahrscheinlich bei dir auch so, mhm. dass die Leute zum Lachen gebracht, so.
Genau.
Ne? Und
ja.
Ich habe auf allen meinen Nebenjobs war ich halt viel lieber wie in der Uni, ja. weil da hatte ich halt so, was du beim Kellnern hast, so rumgeschakert und alle haben gelacht und du so, das muss ich dahin bringen, dass ich damit einen Euro kriege.
Genau, ja.
Das, was ich hier umsonst mache für euch, ihr Zecken. Ja. Das?
Ihr Vampire. Ihr Vampire. Ihr Energievampire.
Ihr voll, ihr Dementoren. Ihr saugt die ganze Kraft raus. Das
ich muss
irgendwie
das sparen.
Monetarisiert werden. Und deswegen, I feel you. Aber du hast dann relativ schnell den Cut gesagt. Du hast, nee, mach ich nicht. Dann bist du in diese Band. Und dann, wie kam dann der, dass du, ich meine, das ist ja doch so der Big, Big Dream, dass man sagt, ach, weißt du was, hier in Deutschland,
fuck. Fuck it.
Nö, ich mach. Land of the Free. Kein Problem. Mach ich. Geh ich rüber. Wie? How?
Wie? Also ich habe schon immer den Wunsch gehabt, nach Amerika zu ziehen und ich weiß nicht genau warum. Ich hatte schon immer den Wunsch, ich habe als Teenager immer in der Schule gesagt, irgendwann gehe ich mal nach Hollywood. Weil die Comedy-Filme und die Serien, die daherkamen, die fand ich halt einfach viel cooler als das, was ich so aus Deutschland gesehen habe. Ich will nicht sagen, dass Deutschland nicht gute Comedy produzieren kann. Türkisch für Anfänger, die Serie war super. Der bewegte Mann habe ich früher 100 Mal geguckt. Und die Wochenschau mit Anke Engelke und so. Aber es gab halt mehr aus Amerika. Und da kamen halt irgendwann meine ganzen Vorbilder her. Und dann, ich habe schon immer gesagt, ich will da mal hinziehen und mit 16 war ich Austauschschülerin in Pennsylvania, dann war ich ein Jahr drüben und habe halt die Sprache gelernt, deshalb habe ich schon relativ, wenn man jung ist, lernt, nimmt man das ja super schnell auf, ne? Deshalb habe ich das schon relativ fast ohne Akzent gesprochen und der Traum, der ist irgendwie nie aus meinem Kopf verschwunden und nachdem Before zu Ende war, hatte ich auch das Angebot, einen Plattenvertrag als Solokünstlerin zu unterschreiben oder halt irgendwo als Moderatorin zu arbeiten oder so. Aber ich habe gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das mein Leben lang. Und dann werde ich nie meinem eigentlichen Traum folgen. Der eigentliche Traum, der eigentlich viel unwahrscheinlicher ist zu erreichen, aber ich habe nur ein Leben. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt oder nie. Und habe einfach alles verkauft, was ich hatte, habe meine Wohnung aufgegeben, damit ich nichts mehr habe, wozu ich zurückkehren kann. Und bin einfach hingeflogen. Und dann am Anfang war es auch recht holprig. Also meine Freundin und ich haben es damals noch zusammen gemacht. Wir sind ein paar Mal hin und zurück geflogen mit dem ganz normalen Esther. Also ganz normal 3 Monate darf man da ja bleiben. Und dann haben wir uns einen Anwalt gesucht und wollten das O1-Künstlervisum beantragen. Aber der hat gesagt, mit den Referenzen, die ihr habt aus der Band, könnt ihr direkt die Green Card beantragen. Wir so, okay, cool, probieren wir mal. Haben dann auch unser letztes Popstar-Geld da rausgeschmissen, rechts und links, weißt du, weil wir dachten, wir sind unsterblich. In den 20ern denkt man das ja noch. Und dann, irgendwann fiel das alles so, das ging nicht gut. Wir hatten eigentlich keinen Plan. Ich hatte auch keinen Plan. Also ich wusste, ich will irgendwann Schauspiel machen, aber du musst es erstmal verstehen da in Los Angeles, wie das da läuft, die Hierarchie und bla bla bla. Und wir hatten irgendwann kein Geld mehr und keine Green Card. Und dann bin ich erstmal zurück nach Deutschland gekommen und war eigentlich so ein bisschen rock bottom. Weißt du? So richtig so, jetzt hat das alles nicht so funktioniert.
Kennst du den, wahrscheinlich, auf jeden Fall kennst du den Film Bridesmaids?
Klar, ey. Kristen Wiig ist meine.
Ich weiß, I know. I feel you. I feel the inspiration of Kristen Wiig. Und ich liebe diese Szene einfach, wo sie sagt so, Mom, you remember when you said I hit the bottom? It was not the bottom. Yeah. Wenn sie wieder bei ihr einzieht.
That's
oh my
now.
God.
Yeah. Genau.
That's the bottom. Okay, das muss ich nur gerade platzieren, weil es einfach so gut passt. Aber okay,
und Kristen Wiig ist mein absolutes Vorbild. Ich liebe sie so sehr.
Weiß.
Und wer Bridesmaids noch nicht geguckt hat, nach dem Podcast bitte einmal gucken.
Brautalarm auf Deutsch.
Brautalarm heißt das auf Deutsch.
Aber
es ist schon besser auf Englisch. Also die haben ja auch viel improvisiert und so, ne?
Ich liebe diesen Film so sehr.
Ja, ich auch.
So sehr.
Der hatte sogar einen Oscar bekommen.
Echt?
Mhm. Melissa McCarthy hat dafür einen Oscar bekommen und der war nominiert für bestes Drehbuch.
Fuck off, Helen. Oh, five bucks for the sweat jar. Okay, egal. Wir treffen.
Anyway,
also, du warst an dem Boarding, weil du zurück in Deutschland warst.
Weil ich zurück in Deutschland war, kein Geld hatte, keinen Plan hatte und irgendwie nicht wusste, was mache ich jetzt mit meinem Leben. Und ich will das immer ganz wichtig damit einschieben, diese kleine Story, weil ich finde das wichtig, dass wenn man einen Traum hat oder ein Ziel hat und wenn man das verfolgt, da sowas gehört auch dazu. Und es gehört auch dazu, dass man manchmal einfach nicht weiß, was man gerade als nächsten Schritt vor sich hat und dass man sich dann einfach Zeit nimmt und mal ganz kurz eine Pause macht, durchzuatmen, seine eigene Stimme wieder hört und seine eigene Stärke wieder findet. Das heißt nicht, dass man aufgeben muss oder das heißt nicht, dass man ein Versager ist. Das gehört einfach dazu und das ist charakterbildend. Und es geht nicht immer einfach nur so, ich habe mir das jetzt ausgesucht, dann bin ich nach L.A. gegangen und jetzt hier sind wir, sondern da gehören viele Höhen und Tiefen dazu. Und wenn man einen Traum hat, deshalb sagt man immer in L.A., du musst es wirklich wollen, weil du musst bereit sein, für deinen Traum zu leiden eigentlich. Ja. Ne? So, klar, am Ende, wenn man sich das so vorstellt, wie das am Ende ist, das ist immer cool, aber man muss da bereit sein, lange dran zu bleiben und dafür Auf und Abs durchzumachen. Und am Ende muss der Preis sein, dass du die Kunst ausleben darfst und nicht irgendwie wie irgendwas Oberflächliches. Außer das ist dein Ziel. Wenn du jetzt sagst, mein einziges Ziel ist, berühmt zu sein, ist auch cool. Mhm. Aber wenn du sagst, ich will Comedy machen oder Schauspiel oder so, glaube ich, dass du halt immer vor Augen halten musst, wenn ich das irgendwann machen kann und davon meine Rechnungen bezahlen kann, egal auf welchem Level das ist, dann ist das mein Ziel, so, ne?
Aber
da hatte ich einen Rock Bottom. Und dann habe ich erstmal eine Pause gemacht und habe bei meiner Mama geschlafen und bei Freunden geschlafen und habe überlegt, was will ich jetzt eigentlich? Will ich jetzt in Deutschland, Amerika? Weil wenn ich nach Amerika will, dann brauche ich diesen Betrag und dann brauche ich die Green Card und so eine Liste gemacht, ne? Mhm. Und dann habe ich einfach mal gewartet, bis meine Stimme wieder da ist und sich wieder sicher fühlt und mir sagt, was ich möchte. Und irgendwann so nach einem Jahr war ich in Deutschland, dann kam das und dann habe ich gesagt, Amerika, ich möchte nach Amerika, egal was es braucht, egal was es bedeutet, egal wie lange es dauert, ich möchte in Amerika Comedic Schauspielerin sein. Und dann habe ich einen Job bekommen, der mega viel Geld bezahlt hat und dann auf einmal kam das irgendwie alles, dann habe ich die Green Card durchbekommen und dann habe ich das genauso, diese Punkte, die ich mir vorher festgelegt habe, die habe ich irgendwie alle abgehakt und dann bin ich wieder nach Amerika gegangen. Und dann hatte ich halt das Geld, um am Anfang mir eine Wohnung zu nehmen, ein Auto zu kaufen, meine Sozialversicherungsnummer zu beantragen, diese ganzen Sachen. Und dann habe ich mir wieder ganz normale Jobs da genommen. Ich habe dann wieder gekellnert und übersetzt und über die Jahre alle möglichen Jobs gemacht in Los Angeles, um mich über Wasser zu halten.
Geil, ich war auch mal der Haribo Goldbär. Zum Beispiel, ich war und musste auf so, musste
wo?
Auf so,
ja, auf Kinderpartys
so,
und so,
ja, auf so schlimmen Parkplätzen, so auf so vor so fiesen Großsupermärkten, wo die Kinder dann auch so super schlecht erzogen waren und dich so
und
getreten
dich
haben
und so
und das Kostüm war mir auch zu klein. Das heißt, meine Knöchel haben immer rausgeguckt und dann haben die Kinder immer gesagt, das ist ein Mensch, das ist. Und ich hatte immer dieses große Ding auf mit diesem riesigen Grinsen, habe immer gesagt so, halt die Fresse, du hältst jetzt die Fresse, sonst gibt's kein einziges Gummibärchen mehr. Ich bin durch die Scheiße gewartet,
ja.
Um irgendwie mein Geld zu verdienen, obwohl ich auch an diesem Punkt war, I don't know where to go and why. Ja. Und ich habe mich gehasst in den Situationen. Mhm. Ah, es war aber immer dieser Funken, wofür? Der war
diese
immer da.
Diese Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
Und es war auch immer irgendwie da. Ich meine, ich bin hier geblieben. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Safecard so, okay, ich mach das hier. Und bei dir ist ja noch ein Step weiter, so weg von dem Gewohnten, weg von der Familie, so alles auf die, so die ganz, das ganz große Ding gesetzt. So. Also ich bin total begeistert so von deinem Mut und deiner und wie du das erzählst und so. Also mich holt das so mega ab irgendwie, weil es so mein Weg ist in nochmal größer gedacht. Und das finde ich glaube, halt so super inspiring irgendwie.
Ja, du sagst, ich wollte noch ganz kurz, weil du gesagt hast, die Safe Card und in Deutschland bleiben. Jeder, der sich dazu entscheidet, ein Künstlerleben zu führen, der hat, glaube ich, nicht die Safe Card gewählt.
Ja,
und
das
ich glaube,
schon.
Das hat natürlich auch vor, also man klar, ich bin in ein anderes Land gegangen und so, aber in Amerika ist das natürlich auch, in Deutschland, da habe ich das Gefühl, du hast halt mehr auch von der Gesellschaft her mehr Leute, eine größere prozentuale Anzahl von Leuten, die sagen, hier sind die Grenzen und wir machen das so, wie es bisher gemacht wurde. Und in so einem jungen Land wie Amerika, klar, da gibt es auch mehr Leute und mehr Konkurrenz oder was auch immer, aber da hast du halt natürlich auch ein bisschen leichter, dich so ein bisschen durchzufressen durch das System, weil ich habe das Gefühl, die sind da halt einfach ein bisschen offener, ne? Das kann man auch als Vorteil ansehen, so. Also, als nicht so eine Wildcard dann. Also, ich wollte dir einfach nur sagen, deine Wildcard ist genauso wild wie meine.
It's like a little wilder than yours, but. Ja, und dann hast du Neustart in Amerika vor fast zehn Jahren. Und dann erstmal the struggle is real, alle Jobs gemacht und versucht und wie hast du versucht, dein eigentliches Business voranzubringen? Also bist du auch zu Open Mics gegangen oder zu vielen Castings oder wie ist das passiert?
Also Open Mics habe ich gar nicht gemacht, weil zumindest nicht im Stand-Up. Du machst ja Stand-Up, ne? Und Stand-Up-Comedians finde ich auch ganz mutig und ganz super und ganz mega. Das ist, also, ich habe das einmal gemacht, Stand-Up, ne? Anyway, ich wollte Schauspielerin sein. Die unterscheiden das auch ein bisschen, ne? Willst du dramatische Schauspielerin sein oder komödiantische Schauspielerin für Sitcoms und sowas? Und ich wollte halt immer komödiantische Schauspielerin sein. Da wusste ich auch immer noch nicht, dass einfach Comedian eigentlich ein greifbarer Beruf ist, womit man Geld machen kann. Mhm. Was dann so überfließt in die Schauspielerei, dass das einfach alles so ineinander zusammenfließt. Und dann habe ich halt angefangen, von dem Geld, was ich verdient habe, jeden Unterricht zu nehmen, den ich auch nur nehmen konnte. Das gehört in Los Angeles auch dazu. Also die sagen immer, klar, du kannst auf eine Schauspielschule gegangen sein, aber ein Sportler hört ja auch nicht auf, ins Fitnessstudio zu gehen, um sich weiterhin fit zu halten. Ne?
Ja, ja.
Du musst halt immer drin bleiben. Und dann habe ich halt angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen bei der Leslie Kahn Academy. Und dann habe ich geguckt, okay, diese ganzen Leute, die ich als Idole habe, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Will Ferrell, wo sind die hingegangen, um so lustig zu werden? The Groundlings ist ein Improv- und Sketch-Theater und auch eine Schule. Ist halt so ein Programm, wo man dann irgendwann in der Company ist. Oder UCB heißt das. Das gibt es in New York, Chicago und Los Angeles. Ist auch so für Improv-Comedy und Sketch-Comedy. Und dann wollte ich natürlich auch schreiben. Also ich schreibe auch leidenschaftlich gerne. Und dann bin ich gegangen und habe Scriptwriting gelernt, also Drehbuch schreiben gelernt für dann 90-minütige Filme oder 30-minütige Episoden. Und ich habe einfach jeden Unterricht mitgemacht, den ich konnte. Und dann der nächste Schritt ist es quasi, einen Agenten zu finden und einen Manager zu finden. Den bekommst du aber eigentlich nur, wenn du Rollen buchst. Und Rollen buchst du eigentlich nur über, es ist so Chicken und Egg, weißt du? Mm. Aber dann machst du halt ein Reel, also ein sogenannt, kennst du ja bestimmt, also ein Schauspielreel, wo du einfach selber, heutzutage kann ja selber jeder was aufnehmen. Dann habe ich mit meinen Schauspielkollegen ein Reel gemacht, habe das rausgeschickt, habe mit den Schauspielern, die ich im Unterricht kennengelernt habe, das waren auch arbeitende Schauspieler, dann irgendwann kommst du halt in höhere Level in der Schauspielschule, habe die gefragt, kannst du mich deinem Agenten empfehlen, deinem Manager? Leute haben mich angestellt für Webserien oder sowas, ne, was halt jetzt so nichts bezahlt hat, aber wo man dann ein bisschen Footage bekommen hat. Und da so habe ich mich immer weiter ganz, ganz langsam hochgearbeitet und wollte halt auch erstmal bereit sein für den Markt. Deshalb auch erstmal viel Unterricht genommen, damit man auch richtig ready ist, wenn man dann in den Castingbüros ist. Weil so, man denkt, Hollywood ist so groß, aber so groß ist es nicht. Es gibt da, ne, wenn du bei einem Castingbüro bist und die casten vielleicht 15 Serien, da willst du natürlich einen guten Eindruck hinterlassen. Und so habe ich mich dann langsam aber sicher durch das System in Los Angeles gelernt und Und dann haben wir natürlich angefangen, mit allen möglichen Leuten, die man kennengelernt hat, Live-Shows zu machen. Du weißt ja sicher, das ist das A und O, besonders im Comedy. Man kann es nicht lernen, ohne auf die Bühne zu gehen und seine Witze auszuprobieren.
Absolut.
Und ich habe zwar kein Stand-Up gemacht, aber Sketch und Improv, und das ist haargenau so. Also wenn du nicht auf die Bühne gehst und auf die Schnauze fällst, kann es eigentlich nicht besser werden. Und so seit Jahren treten wir da halt überall auf, wo wir können. Überall, wo wir, haben wir unsere eigenen Sketch-Shows geschrieben und sind aufgetreten vor, keine Ahnung, vor 2 Leuten, vor 10 Leuten, vor 100 Leuten. Egal was. Muss einfach raus.
Ja, es ist so schön, dass das auch, also was du erzählst, dieses besser zu werden, um dann irgendwie, wenn es soweit ist, bereit zu sein. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das Hail Berry war oder irgendjemand hat mal gesagt oder ein Zitat so, richtig berühmt wirst du oder richtig, oder es geht richtig ab, wenn Talentgelegenheit und harte Arbeit trifft. Also wenn Faktoren alle drei irgendwie zusammenkommen. So,
ja.
Ne? Und,
genau.
Und dass man vorbereitet ist, so dass man so bewaffnet ist, wenn es soweit ist, die Schlacht zu schlagen irgendwie. Und ich finde so in unserer Szene in Deutschland irgendwie, also gerade in der Comedy-Szene, so viele Leute sagen, ja, ich mach das jetzt auch. Und ich kann das auch und so. Und dann denkst du so, ja, vielleicht verdienst du sogar ein bisschen Geld damit, aber ist eigentlich Kacke, was du machst. So, weil
ist aber auch nicht sustainable, also ist nicht es wird nicht langfristig gehen.
Genau, und das ist halt was, wo sich wirklich meiner Meinung nach die Spreu vom Weizen trennt, die Leute, die denken so, nee, ich will das wirklich machen und nicht nur irgendwie für 5 Minuten, sondern das bin ich, das ist mein Leben, das ist mein Purpose und das ist das, was ich in diesem Leben machen will und nicht
no
nur...
No matter what.
Genau, und das ist halt so spannend, weil ich meine, du bist ja jetzt auch krass irgendwie auf Social Media unterwegs und Instagram und TikTok und da wimmelt es ja nur von Leuten, die sagen, ja, ich mache das jetzt auch mal, weil die App ist ja ganz gut und dann mache ich auch mal ein Lip-Sync und...
Ja.
Und dann habe ich auch mal 10.000 Follower, weil kann ich schon auch, ne? Und da finde ich, ist das noch mal viel krasser mit diesem Wust an Leuten, die aber halt das nicht wirklich, wirklich wollen, sondern die denken, das mache ich auch mal jetzt.
So. Mach ich auch mal.
Und sich da halt durchzusetzen, ist ja noch mal krasser.
Ja.
Weil es so einfach geworden ist, so den Markt zu betreten. So, also wie ist für dich dieser Social Media Markt? Wie siehst du den und wie hat das angefangen?
Also während der ganzen Jahre habe ich schon öfter gedacht, oh, jetzt kommt's, jetzt habe ich ein Casting, habe ich dann irgendwann einen Agentenmanager, einen Commercial Agenten und so alles bekommen. Und dann denkst du halt irgendwann, oh, das ist jetzt das Casting, das ist die Rolle, das ist der Film, das ist dies, das ist jenes. Pitch-Meeting mit diesem und jenem. Und irgendwie nie hat es so richtig, also ich hatte auch immer kleine Agenten, was auch vollkommen okay ist, aber so Meetings mit den einflussreichen Agenten oder mit den einflussreichen Casting-Büros, die kriegst du halt nicht einfach so. Und das dauert halt so lange, bis ich da hochzuarbeiten. Und öfter hat man schon gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich irgendwas, das mich absetzt oder dies oder jenes. Und es ist wirklich erst jetzt durch Social Media passiert. Deshalb bin ich super dankbar für Social Media und für meinen Erfolg auf Social Media, meinen neu gefundenen. Hätte ich nie gedacht, dass es irgendwie, okay, TikTok ist jetzt dein goldenes Ticket zu den Mega-Agenten. Aber das hat während der Pandemie angefangen, weil wir aufhören mussten, unsere Live-Shows zu machen. Wir hatten, also wenn ich sage wir, das ist eine Gruppe von Mädels, wir haben uns zusammengeschlossen und immer zusammen Comedy-Shows gemacht. Von denen haben auch einige Erfolg gefunden auf Social Media während der Pandemie, zum Beispiel Caitlin Riley und Nicole Dubois, Nikki Dupes heißt sie auf Social Media und Emily, ich weiß gerade nicht, wie ihr Social Media Name ist, auf jeden Fall. Wir mussten unsere ganzen Shows canceln und dann hat sich einer von uns, Nicole, hat sich TikTok runtergeladen und hat gesagt, ich mache meine Charaktere jetzt einfach mal auf TikTok und dann habe ich Material, wenn wir unsere nächste Show machen. Wir so, TikTok, die Tanz-App für die Jungen, da sind wir doch viel zu alt für, was meinst du? Und dann, ja, okay, wir haben auch nichts zu tun. Ne? Wir hatten ja alle nichts zu tun. Wir saßen zu Hause rum und dann halt TikTok runtergeladen. Und ich habe vorher schon immer manchmal Sketche hochgeladen oder sowas, weil ich Bock drauf hatte und habe mir ein bisschen beigebracht, wie man schneidet und mit Greenscreen und so. Aber halt nicht so regelmäßig, was natürlich am Ende Quantität über Qualität am Anfang. Und dann habe ich angefangen, regelmäßig Videos zu posten bei TikTok und habe einfach meine Charaktere, die ich sonst auf der Bühne mache, bei TikTok hochgeladen und habe sie ein bisschen umgeschrieben, damit man eine Geschichte in 30 Sekunden erzählen kann und nicht in 3 Minuten und so weiter. Und das ist dann irgendwie voll abgegangen. Keine Ahnung, die Leute haben sich dazu verbunden gefühlt. Und das, wo ich immer eigentlich die größte Unsicherheit hatte, dass ich dachte, ich bin jetzt schon 36, es ist jetzt schon, ne? Man weiß ja, man baut ja über die Jahre seine Abwehrmechanismen auf und man kann damit umgehen, aber irgendwie diese Unsicherheiten, die kommen ja immer wieder durch. Und bei mir war das immer so, wirst jetzt langsam zu alt und gerade in Hollywood, da ist das ja so krass mit dem Jugendwahn und ich habe mich dem nie verschrieben und wollte nie so Botox und sowas machen. Ich schweife ab. Auf jeden Fall genau das, was ich immer dachte, sei meine größte Unsicherheit, dass ich ein Millennial bin und in meinen 30ern bin, hat sich letztendlich als meine größte Stärke erwiesen, weil ich mein eigenes Teenager-Mädchen aus den 90er Jahren gemacht habe. Und die Leute das total cool fanden. Und dann auf einmal kam der Social-Media-Erfolg. Und mit dem Social-Media-Erfolg, ich glaube, in Amerika ist das noch ein bisschen krasser. Die finden sowas total toll da drüben, wenn man auch Schauspieler ist. Auf einmal eine neue Managerin bekommen, auf einmal bessere Castings bekommen und alles ist irgendwie besser geworden durch den Social-Media-Erfolg. Deshalb, ich finde das, bin da total dankbar für.
Also ich
weiß gar nicht mehr, was deine Frage war.
Nee, ich auch nicht. Aber du hast so viele tolle Sachen erzählt, weswegen die auch völlig hinfällig ist, die Frage. Ich war schon die Frage, also du hast eigentlich alles erklärt. Du bist einfach eine gute Zuhörerin, aber auch eine gute Rednerin. Ich bin absolut schockverliebt. Ich bin ja auch so Social Media super faul irgendwie, aber bei mir ist das Problem, dass ich halt auch einfach so, ich sehe mich halt so voll krass als den, oder ich bin halt Stand-Up so, ist halt mein Hauptsteckenpferd und das funktioniert halt nicht über Social Media, ne? Also Stand-Up funktioniert live.
Live, ja. Du und brauchst ja auch das Publikum und die Energie und den Applaus und so. Und,
genau, und deswegen ist das irgendwie, und dann finde ich es halt krass. Ich habe eine Freundin auch über den Podcast kennengelernt und die sagt auch immer zu mir, boah, du musst das machen, weil du kannst das und ich schwöre, das würde bei dir auch durch die Decke gehen und am Ende würde ich aber nur wollen, dass mehr Leute in meine Live-Shows kommen, ne? So ein bisschen Mittel zum Zweck irgendwie. Aber ich scheide immer so an der Frage, ja, aber was denn so?
Ja.
Und das finde ich halt so krass, wie du das für dich gelöst hast und gesagt hast, ja, ich mache jetzt das, finde ich halt irgendwie gut.
Das ist halt auch genau das, wir haben das eigentlich nur von der Bühne auf eine digitale Plattform übersetzt, weil zum Beispiel, ich habe vorher Character Comedy gemacht, da war ich in einem Character Sketch Team, das heißt, wir sind einmal die Woche aufgetreten und haben 3 Minuten lang einen Monolog gehalten als ein Charakter und sowas halt, also, aber zum Beispiel, ich glaube auch, dass ein Witz, die gleiche Pointe oder der gleiche Witz sich durch mehrere Kanäle übersetzen lässt. Also du könntest einen Stand-Up-Witz nehmen und daraus einen Sketch machen oder einen Sketch, ja, aber ich frage mich, aber mit Stand-Up kenne ich mich halt, ich habe das wie gesagt einmal probiert und weil man muss sich ja immer ins Ungewisse begeben und aus seiner Comfortzone raus und so. Und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal Stand-Up machen bei so einem Open Mic in Los Angeles. Weil gute Stand-Up-Comedians lassen das ja einfach aussehen. Du lässt das auch einfach aussehen. Und deshalb denkt ja auch jeder, der kann das. Und das war echt hardcore. Also das ist nicht meine Stärke, die Witze in einen Stand-Up-Witz zu übersetzen. Aber ich verstehe das, ne? Stand-Up gehört auf jeden Fall auf die Bühne.
Ja, das ist also, das ist so ein bisschen bei mir das Problem, aber ich finde es halt super cool, dass du das dann so in Angriff genommen hast und ich finde die Videos halt wirklich lustig, ne? Und ich sag das nicht immer so. Okay, liebe Zuhörer und Zuhörerin, jetzt kommt an der Stelle mal ein bisschen Werbung, because we need money too. Und aber Werbung, ne? Ihr wisst, ihr kennt mich, den Simon, und ich mache nur Sachen, wo ich sage, ja, finde ich auch gut. Also ich würde jetzt zum Beispiel keine Werbung für Tropenholz machen, auch wenn ich das gut finde. Hier, Versicherung. Ich bin jemand, die wichtigsten Versicherungen für mich sind meine Haftpflichtversicherung, weil ich einfach ständig Schäden anrichte. Also ich bin ein sehr ungeschickter Mensch. So, ich lasse alles runterfallen, und zwar meistens nicht bei mir, sondern bei allen anderen. Und wichtig ist es, dass man gut versichert ist, und wichtig ist es vor allem, dass man den Überblick hat, weil heutzutage hat man irgendwie so viele Abos und da und der und das, und die Frage ist ja, braucht man das wirklich? Und ich bin auch so ein Chaot, deswegen habe ich jetzt für mich eine App entdeckt namens Clark, in der ich all meine Versicherungen wirklich detailliert auflisten kann und dann auch genau weiß, okay, es reicht jetzt, ich komme nach Hause, wenn der Flieger nicht geht. Und ich werde behandelt im Krankenhaus. Ganz wichtig. Und wenn ihr euch die App runterladet, nochmal, die App heißt Clark, wenn ihr euch die runterladet, müsst ihr quasi nur eure bestehenden Versicherungen dort hochladen, und schon bekommt ihr pro hochgeladene Versicherung 1,15 € Amazon-Gutschein. Das Ganze gilt für 2 hochgeladene Versicherungen. Das heißt, insgesamt könnt ihr nur durch Runterladen der App und Hochladen von 2 Versicherungen schon einen Amazon-Gutschein über 30 € abgreifen. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de für Deutschland und goclark.at für Österreich, und bei der Registrierung den Gutscheincode COMEDY eingeben, also wie Inside Comedy, nur ohne Inside. Ihr müsst dort nichts abschließen. Ihr habt permanenten Ansprechpartner beziehungsweise eine Ansprechpartnerin. Ihr könnt natürlich eure Versicherung dort auch optimieren. Ich habe es gemacht, und ich sag's euch, es ist echt gut. Ich spare jetzt 11 Cent im Monat, und ich spare natürlich mehr. Wie viel möchte ich jetzt hier nicht verraten, aber es lohnt sich wirklich, um so ein bisschen Struktur in das Chaos der Versicherung zu bringen. Schaut es euch mal an, und wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr es ja einfach wieder löschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, und ja, wer es nicht macht, ihr seid ja wohl nicht mehr ganz klar, Leute. Alle Infos dazu findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes und in dieser Folgenbeschreibung. Ich liebe halt bei dir oder deinen Sachen, dass du halt keine Scheu hast, total dumm auszusehen dabei.
Ja.
So, und das ist halt einfach was mich so völlig triggert, so, wenn jemand einfach, ich meine, du bist eine wahnsinnig hübsche Frau, und wenn man dann trotzdem irgendwie so dieses Ding hat, dass man irgendwie sein Gesicht, das macht einen einfach so sympathisch, weil man eben weg von diesem Perfection und ich muss in jedem Angle immer super aussehen, sondern ey, let loose, so.
Ja. Let your freak flag fly.
Ja, und das ist halt irgendwie so wunderschön irgendwie anzuschauen. Und diesen Dämon, wo du sagst, boah, ich bin zu alt, und hast du jetzt völlig überwunden, wo du sagst so, ey, meine Videos kommen an, ich komme an, so who cares?
Ich glaube, ja, kennst du das, wenn du dich zu dir connected fühlst und du kennst eigentlich deine wahre innere Stimme und du weißt, du kennst deine eigene Wahrheit, dass das nicht wichtig ist und dass du das nicht beeinflussen kannst und dass das patriarchische Strukturen sind, die dir in deinen Kopf implementiert wurden und die deiner Wahrheit nicht entsprechen müssen. Die meiste Zeit weiß ich das. Aber ich glaube, so selbstbewusst man auch ist und so sehr man auch sagt, mir ist das alles scheißegal und mir ist das scheißegal, was andere Leute denken, das kann generell stimmen, aber manchmal ist diese kleine Stimme, die einem die Unsicherheiten ins Ohr flüstert, die kommt immer wieder durch.
The inner saboteur.
Ja, die wird ja dann immer genau lauter, wenn es gerade nicht so gut läuft oder wenn man gerade eine Ablehnung bekommen hat oder so, dann sagt, siehste, habe ich doch gesagt, du bist zu alt, du wirst es nie zu was schaffen, du musst wieder nach Hause ziehen zu deiner Mutter und Steuerberaterin werden oder so. Also ganz selten kommt die mal durch, aber man hat natürlich mittlerweile Mittel und Werkzeuge, um zu sagen, was ist die Lektion, die ich gerade daraus lernen soll, dass ich mich so fühle. Und ich mache dann mittlerweile meistens so Morning Pages, ne, also so ein Tagebuch für ich oder halt Meditation oder sowas. Wenn ich, nicht immer, aber manchmal trinke ich auch ein Glas Wein. Aber was auch immer man machen muss, um damit umzugehen. Aber die meiste Zeit, glaube ich, ist mir das scheißegal. Und ich glaube, es bedeutet überhaupt nichts. Und Alter ist nur eine Zahl. Aber ich glaube, dass jeder Unsicherheiten hat. Und das ist manchmal eine meiner Unsicherheiten, die durchkommt.
Aber der Erfolg gibt dir ja recht. Und Und es ist ja auch so, und das mit dem Alter ist wirklich nur eine Zahl, weil es gibt Leute, die mit 36 aussehen, als wären sie 6-mal gegessen und wieder rausgebrochen worden, so, weißt du? Und es gibt halt Leute, die mit 36 aussehen wie du. So. Aber das ist ja auch das ist ja auch so dieses, wie geht man mit sich selber um?
Genau.
So, wie,
ja.
Na, so dieses, ich habe gestern erst wieder so ein spirituelles Buch. Liegt immer auf meinem Nachttisch, so von Eckhart Tolle. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Das Leben im Jetzt ist einer meiner Lieblingsbücher. Eines meiner Lieblingsbücher.
Und der hat auch das Buch Eine neue Erde. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast.
Ja, und ich als Hörbuch.
Das war gestern halt, da lese ich immer so 2-3 Seiten abends. Mhm. Und da ging es halt auch so, dass so dieses Chaos auf der Welt und Verschmutzung und Klimawandel quasi nur das abbildet, wie die meisten Leute im Inneren mit sich umgehen. So,
ja, ne? Das ist gut.
Und
das
ist halt super spannend irgendwie so dieses, ich meine, wenn du dich selber nur zumüllst irgendwie mit keine Ahnung, schlechtem Essen und furchtbarer Lektüre und Gewalt und was soll man denn erwarten, wie man dann mit dem Außen umgeht? So,
das ist wirklich wahr. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, was man konsumiert in jeglicher Hinsicht. Das heißt nicht, dass man ignorant sein soll dem, was der schlechten Dinge, die in der Welt passieren, aber man darf das nicht nur konsumieren und man muss sich um sich selbst kümmern, weil kein anderer macht's für einen.
Nee, und das muss man, glaube ich, und dafür ist Amerika, glaube ich, auch irgendwie nochmal dieser Drive, du machst dich, so du dieses, du bist dein eigener Boss, dein eigener Treiber, weil es ist so ein, also das ist halt, dafür steht halt für mich auch Amerika, dieses, der Staat hilft dir nicht besonders
überhaupt nicht
viel, sondern
Sicherheitsnetz gibt's nicht.
Ja, it's you, so. Ja. Na? Und manchmal ist es mir in Deutschland zu viel so, passt schon, alles ist gut, wir fangen dich auf, weil das verleitet viele Leute dazu, ja, dann mach ich halt nix. So,
genau. Ne?
Und dann ist mir halt egal. Und deswegen, manchmal, ich finde Amerika schon sehr krass, was das angeht. Auch dass es keine flächendeckende Gesundheitsversicherung und so Zeug. Mhm. Das finde ich ein bisschen too crazy.
Ja,
da hätte ich ein bisschen
wir
viel
sprechen
Schiss.
Von einem Punkt. Wir sind noch im Gegensatz zu einer schwarzen alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern sind wir privilegierter und können das noch schätzen. Natürlich, irgendwo hört das auf, dass es da kein Sicherheitsnetz gibt, was es so zum Beispiel in Deutschland gibt. Aber du hast vollkommen recht, dieser Drive, der ist halt ein ganz anderer, wenn du weißt, wenn ich das nicht mache und wenn ich meine Miete nicht zusammenbekomme und wenn ich meine Karriere nicht mache, dann lebe ich auf der Straße.
Ja, und das ist, ich glaube, das braucht man manchmal, diesen
Tritt in den Arsch.
Ne? Dieses, entweder machst du dich oder niemand macht so.
Genau.
Und ich meine, das ist ja hier für einen Künstler nicht anders, ne? Also ich habe das ja auch gelernt. So, ich habe ja auch keine Ahnung, wie viele Jobs nebenbei gehabt und tagsüber Praktikum in der Produktionsfirma, abends noch eine offene Bühne. So.
Ich habe auch ein Praktikum in der Produktionsfirma gemacht.
Ja, also das, ich meine, ne, ich glaube, wir haben da wirklich viele Parallelen. Och. So, ist irgendwie mach's irgendwie. Ey. Mit Höhenangst aus irgendwelchen Bäumen irgendwelche Drohnen rausgefischt, weil mein Chef die da reingeflogen hat bei der Produktion. Und also, ne, ich bin there, done that, bought the T-Shirt. Mhm. Und aber wenn man dann an dem Punkt ist, wo es dann irgendwie funktioniert, es gibt kaum was Erfüllenderes, finde ich.
Ja, auf jeden
so,
Fall.
So wie dieses, du bist jetzt da und was ist jetzt bei dir der Status quo? Ich meine, du bist mit Social Media sehr erfolgreich. Wie kommst du zu deinen Figuren und hast du Angst davor, dass diese kreative Quelle versiegt und das nicht weitergeht? Oder wie ist da, oder bist du einfach super zufrieden an dem Punkt, an dem du gerade bist und genießt das und vertraust auf dich und deinen Weg?
Ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich mir selber sehr vertraue und wo ich mir vertraue, Wege gefunden zu haben, mich an die kreative Quelle anzuknüpfen. Ich sehe das, ich denke immer, da ist so eine Wolke über uns drüber und das ist die Kreativität und da sind alle Ideen drin und die gehören eigentlich allen und man kann sich da so andocken und die downloaden. Das hört sich jetzt Kuckuck an.
Ja, die Cloud.
Aber ich glaube das wirklich.
Ja, die
genau,
gibt's.
Die Cloud.
Die ist da.
Ja, ja. Und ich glaube auch durch mein Training und durch jahrelang in diesen ganzen Schulen und so, da haben die uns ja auch Tools mitgegeben, um neue Ideen zu bekommen oder zu verwirklichen. Und ich habe das natürlich jetzt auch dadurch, dass ich gemerkt habe, dass Regelmäßigkeit auf Social Media extrem wichtig ist, habe ich natürlich auch gelernt, an Tagen, an denen ich mich überhaupt nicht kreativ fühle oder überhaupt nicht motiviert bin, mich trotzdem hinzusetzen, das wie einen Job anzusehen und zu schreiben. Einfach anzufangen zu schreiben und etwas zu produzieren und oder einfach eine Geschichte weiterzuerzählen, die ich vorher schon angefangen habe. Und deshalb habe ich da mittlerweile ein großes Vertrauen drin. Ich glaube nicht, ich habe einfach, meine Kreativität ist mein bester Freund. Das ist einfach mein, das muss auch raus bei mir, sonst werde ich depressiv. So, da habe ich ein Vertrauen drin. Ich bin extrem dankbar dafür, wo ich jetzt bin. Ich kann durch meine Comedy und durch meine Kunst mein Leben finanzieren und muss nicht mehr 1 Milliarde Jobs machen nebenbei. Und dafür bin ich sehr dankbar. Mir werden gerade weitere Türen geöffnet, um größere Träume eventuell zu erfüllen. Und das ist das, wo ich hin möchte. Also zum Beispiel in einer Sitcom mitzuspielen oder eine meiner Piloten selber zu verkaufen und selber im Writers Room zu sitzen und gleichzeitig auch vor der Kamera zu stehen oder einen Film zu schreiben, auch ein paar deutsche Drehbücher, die ich im Sinn habe. Aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar und sehr glücklich damit, wo ich gerade bin. Aber ich sehe es als einen Schritt zu größeren Zielen.
Das ist so, keine Ahnung, ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich finde das so, so inspiring und alles, weil ich mich manchmal, ich habe selber manchmal auch echt so krasse Blockaden und dann denke ich mir so, der Status quo ist doch auch schon ganz gut. Ja. Aber ich weiß, dass ich viel mehr könnte irgendwie so. Und das manchmal wurmt mich das so. Aber natürlich ist es bei mir halt so, dass bei mir zum Beispiel die kreative Energie halt irgendwie. Die kommt, wenn ich viel auf den Bühnen Stand-up mache, dann gehe ich in so ein und das ist halt weg, ne? Diese Live-Shows durch Corona und alles. Ja, und jetzt war ich vor 2 Wochen mal wieder irgendwie und es war mal wieder eine Show, die Spaß gemacht hat, wo die Hälfte des Publikums wenigstens sein durfte und ich war kaum zu bremsen. So mein Gehirn war so richtig so
Overdrive.
Ich war wie so ein Hund, der so alle Emotionen gleichzeitig spürt. Kennst du das, wenn so ein Hund auf dich zuläuft und erst so bellt und dann so miaut und auf einmal hat er noch so eine Erektion und denkst so.
Ja, und dann stellst du ihm noch Essen hin und der ist seit 10 Jahren,
Und dann fällt er um und ist tot, so, weil einfach so ein Overload irgendwie und deswegen ist es gerade irgendwie total inspirierend, auch mit dir über sowas zu reden und so. Und ich habe auch, ich will unbedingt auch mal in Amerika Stand-up machen.
Kommst nach L.A.
Komm
nach L.A. Voll, ich bring dich rum.
Wo ich denke, so, ich glaube, mein Englisch ist auch ganz, ganz, ganz cute. Mhm. Und ich schaue auch relativ viele Sachen auf Englisch und mag die Sprache auch total gern und finde natürlich auch, dass Witze viel geiler fluppen einfach.
Ja.
Es ist, keine Ahnung, Deutsch ist hart. Deutsch ist eine harte Sprache.
Weißt du, was mir immer auffällt, wenn ich nach Deutschland komme und Fernsehen gucke, wie die da manchmal reden in den deutschen Serien oder Filmen, ne? Die haben das immer noch so, die müssen immer noch wie im Theater teilweise reden. Das ist dann so, das ist aber seltsam, Simone, dass du den Müllsack nicht rausgebracht hast. Und ich denke mir so, könnt ihr mal runterkommen? So redet man doch nicht.
Ja, das ist das eine so. Und das andere ist aber auch wirklich dieses, dass deutsche Wörter einfach, ich meine, guck mal, zum Beispiel Butterfly, so ein schönes Wort. Schmetterling.
Genau.
Schmettern. Ey, das ist so voll das kleine, das ist ein Schmetterling, wo du denkst so, okay.
Okay.
Was macht ein Schmetterling?
Ist ein wunderschöner.
Eine Großstadt kaputt?
Butterfly. Ja.
Schmetterling. So, und es ist schon so irgendwie, dass das Englisch echt smoother ist und ich da so, mich das auch sehr, sehr kitzelt, mal irgendwie da noch einen Step weiter zu gehen irgendwie und das mal auszuprobieren. Vielleicht also besuche ich dich mal.
Du bist hiermit herzlich eingeladen, ihr habt es alle gehört. Und dann gehen wir zusammen zu den ganzen Open Mics. Und aus Solidarität komme ich auch mit dir hoch und werde mich blamieren.
Ich hab noch eine Freundin, die ich eben hier in dem Podcast kennengelernt habe. Und die ist auch super, super cool. Und zu der sage ich immer, und die will auch Stand-up machen. Die Tasha Kimberly ist das.
Ja.
Und die will auch Stand-up machen und ist aber auch so, traut sich noch nicht so ganz. Aber sie hat auch so eine Persona, wo ich denke, You got a girl. Musst
just
das.
Do it.
Weil ich weiß, dass du den Raum auf links drehst. Wenn deine Angst weg ist und dein innerer hier Saboteur weg ist und so, dann kannst du das. Und ich sag dir, die soll auch mitkommen.
Ja, und weißt du, und das ist auch, was du gerade ansprichst, das ist so eine gute Lektion, zwei Lektionen. Erstens, just do it, get better later. Einfach machen, einfach ja. machen. Man kann immer noch besser werden. Meistens ist das, was man denkt, was man hat, eh schon besser, gut genug, in Anführungsstrichen. Also man muss eigentlich gar nicht mehr besser werden und wird man aber. Und zweitens, die Angst wird wahrscheinlich nie weggehen, aber man muss es trotzdem machen. Also, weißt du,
ja,
was ich meine?
Und das gehört ja auch so ein bisschen dazu. So, wenn das gehört alles dazu, so einfach wär, diese dann Nervosität. Dann ist es auch langweilig. So,
da wird's ja
also,
jeder machen.
Eben, eben. Ja. Und ich glaube, alles, was so wirklich geil ist, hat halt einfach seinen Preis. Mhm. So, ne? Also es gibt ja. immer einen Preis, den man bekommt und einen, den man bezahlt. So, und du musst halt irgendwie für dein Leben rausfinden, so, was ist das? So,
ja, ne? Ganz genau.
Also ich meine, ich habe zum Beispiel auch gemerkt, so, dass ich jetzt in der Corona-Krise, ich bin auch echt gerne so für mich und ruhig und entspannt und gehe so voll gerne meinen Hobbys nach und ne, liebe auch so Tage, wo ich einfach nur Sport mache und dann mich gesund ernähre und einfach so gucke, was tut mir gut und alles.
Ja.
Also ich bin gar nicht auf der Suche nach super duper Fame und immer on the road und immer in Action und Blitzlicht hier und Blitzlicht da. Aber ich bin einfach...
Das würde mich voll stressen.
Ja, mich auch. Mich auch. Aber ich bin einfach eine funny Type und das muss raus, weil das sonst... Und das habe ich nämlich auch in Corona gelernt und das ist ja ähnlich wie bei dir, geht es ins Gegenteil. Wenn meine Kreativität und meine Energie nicht fließen kann, dann staut sie sich und dann wird die auch dunkel.
Ja, das wird, also ich habe auch schon richtig depressive Phasen durchgemacht.
Und ich auch.
Glaube, viele Leute, ja.
Ja,
ich glaube,
absolut.
Das ist also, das ist irgendwie immer noch so ein Tabuthema, aber ich glaube, dass da eigentlich die Mehrheit mit zu tun hat. Und ich glaube auch, dass jeder in Therapie sein sollte, aber das wird noch nicht so.
Zumindest so, ich meine, in Amerika hat ja jeder einen Coach. So,
ja,
ne?
Genau.
Also,
ja.
wo man sich einfach mal austauscht.
Wo man einfach reden kann,
einfach mal irgendwie die Sachen von einer anderen Warte sieht. Und so, weil sonst ist man immer in seiner Bubble und hat immer genau die Leute, die man anruft, wenn man genau das hören will.
Genau.
So, ne? Ich weiß ja, wen ich anrufe oder wenn ich irgendwie eins auf den Deckel brauche, dann rufe ich den Freund an.
Ja.
Und wenn ich jemanden brauche, der mich in allem, was ich mache, bestärkt.
Ja.
Wenn's
weil
die Öffnung,
Antworten... Ja, die Antworten, nach denen man sucht, die findet man auch. Und das ist aber meistens das Negative. Also warum sollte ich es nicht machen? Warum bin ich nicht gut genug? Warum bin ich bla 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 so. Die Stimmen sind ja eigentlich immer lauter. Die Antworten findet man auch, wenn man danach sucht. Aber wenn dann jemand anders mit so einer objektiven Perspektive dahin kommt, sagt, das ist doch gar nicht das, was du denkst. Oder dann besonders auch so jemand, der darin trainiert ist, der dann sagt, das ist eigentlich ein ganz normaler Trauma Antwort oder so von deinem Körper oder von deinem Kopf oder so, dann kann man sich da so ein bisschen von abgrenzen.
Ja, und auch einfach den Status quo einfach anzuerkennen, so wo man sich befindet und was du vorhin auch so schön gesagt hast, irgendwie es der Sache wegen machen und nicht aus so oberflächlichen Zielen heraus. So dieses
so Imagegründe,
genau,
ne?
Genau, sondern dass man wirklich darin aufgeht. So in, und wenn es dann irgendwann groß wird, danke.
Ja,
cool.
Cool. Ja.
Aber das ist nicht so, also ich glaube, ich lebe lieber in einer kleinen Bude und liebe irgendwie alles, was ich anfasse und wo ich hingehe und was ich machen darf, wie in einer Big Mansion und bin aber total, weiß nicht.
Einsam.
Einsam und überhaupt nicht.
Und du jagst
connected.
Immer das, was alle gut finden. Das ist eine Illusion, das wird man nie finden. Man muss einfach nur das machen, was man selber gut findet und dann die Leute... die das auch cool finden, das ist dann deine Community.
Genau.
Aber da sind dann richtige Verbindungen. Also es ist eine richtige Community.
Ich meine, L.A. und so, man sagt ja, das ist so Land of the Superficial People. So, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? So, ist das so? Und muss man sich die echten Leute dann schon irgendwie rauspicken? Und man hat schon viele Blender und viele, die irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun haben und einfach nur... maximal irgendwie Fame wollen, um ihre innere Leere zu stopfen?
Also davon gibt es auf jeden Fall viele in Los Angeles. Die haben irgendwie immer noch die falsche Idee davon, was Selbsterfüllung bedeutet. Ich glaube, die gibt es überall, aber die gibt es zu einem großen Prozentanteil in Los Angeles. Und es war schon schwer, also am Anfang richtige Verbindungen zu Leuten aufzubauen. Und es stimmt auf jeden Fall auch, dass es in L.A. zum Beispiel mehr diese flaky Leute gibt, die dann sagen, hey, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen oder ich rufe dich an und wir gehen was trinken. Und dann hört man nie wieder was von denen. Also der Unterschied zu Deutschland ist schon da. Wenn ich hier zu meiner Freundin sage, wir treffen uns in 3 Wochen um 3 Uhr an dem Ort, dann muss ich da nicht mehr mit der gegenchecken. Dann ist sie da, weißt du, so das Wort, dem wird eine Bedeutung beigetragen. Aber auf der anderen Seite beschweren sich auch viele Deutsche zum Beispiel darüber, die nach L.A. kommen. Die sagen dann, ja, dann bin ich in den Laden gegangen. Und dann hat die Frau zu mir gesagt, hey, how you doing? Das meint die doch gar nicht. Und so, ja, aber ist es nicht cool, freundlich miteinander zu sein? Ist doch besser, wenn jemand sagt, hey, how are you? Good, how are you? Anstatt in den Laden reinzugehen und sich anzuschweigen. Hm. Ja.
Na?
Da vorne sind 20% auf der Ecke drauf. Brauchen sowas. So. Es gibt immer 2 Seiten der Medaille und ich fand es schon schwer, am Anfang richtige Verbindungen zu Leuten aufzubauen. Und ich habe auch einige Freunde, die haben Los Angeles wieder verlassen, weil sie von Millionen von Menschen umgeben waren, aber einsam waren, weil sie keine Community gefunden haben. Aber ich habe die halt gefunden da, durch die Comedy-Szene, durch die Schauspielszene, durch die Theaterszene. Da sind halt super viele Leute, die in Anführungsstrichen bodenständig sind und mit denen ich viel gemeinsam hatte und mit denen ich jetzt eine Freundschaft führe, die seit Jahren geht und die, ja, ich habe da so meine Freunde und meine Community gefunden.
Und wie ist es da mit dem Konkurrenzdenken? Ist das sehr präsent oder, also, ne, gönnt man sich gegenseitig den Erfolg? Versucht man sich gegenseitig mit hochzuziehen oder ist es schon auch viel Elbow?
Es ist überraschenderweise extrem unterstützend untereinander. Also ich kenne das besonders auch aus dieser Improv- und Comedy-Szene. Man feuert sich gegenseitig an, man hilft einander, besonders unter Frauen. Das ist dann so, man freut sich für jeden und dieses Konkurrenzdenken, ich dachte immer, das ist am Anfang so da, wenn man sich beim Casting sieht oder so, wenn man für die gleiche Rolle hingeht, dass das dann so dieses Elbow-Denken ist, aber das ist überhaupt nicht so. Also irgendwie, es gibt genug Möglichkeiten und genug, man weiß auch, wenn eine Person hochgeht, da geht so ein Netzwerk hoch mit der Person, weil man bereits mit Leuten zusammenarbeitet und kollaboriert und mit einer Regisseurin schon mal gearbeitet hat und die eine hat eine Serie bekommen und dann ruft sie, dann schlägt sie dich vielleicht vor, weil jeder kennt den Kampf und den Struggle und wir haben halt einfach, das verbindet eigentlich mehr, als dass das einen gegeneinander pinnt. Also die Unterstützung ist unglaublich. Das ist wunderschön, wirklich.
Das ist, ich würde dich auch unterstützen, wenn ich irgendwie könnte. Aber, aber ich kenn niemanden in L.A.
Not yet! Kannst du nicht mal Patty Jenkins anrufen für mich?
Ich frag mal nach. Mhm. Let me Google that for you.
Thanks. Thanks, bitch. Talk to you next week.
liebst du den Lifestyle? So dieses L.A. Fresh und irgendwie Yoga, Meditation, Good Food. Ist das so? Also kann ich mir schon vorstellen, dass du da schon drauf abfährst. So
bin ich schon so ein bisschen reingerutscht, auf jeden Fall, ja.
Also
L.A. ist halt super entspannt, ne? Dafür, dass es eine Riesenmetropole ist. Da ist halt alles weit auseinandergezogen. Da gibt's, außer in Downtown gibt's da nicht viele Skyscraper. Da ist halt überall Natur. Man sitzt draußen. Man geht sich einen Kaffee holen, man sitzt sich irgendwo draußen und isst einen Avocado-Toast.
Immer noch in L.A.? Immer noch Avocado?
Mhm. Immer noch Avocado. Mhm. Und wir sind viel draußen zum Wandern im Griffith Park oder so. Meditation, Yoga, Pilates bin ich überall reingerutscht durch Los Angeles und ich bin jetzt auch Vegetarierin. Mhm. Und ja, das mag ich schon, ja. Ich stehe da drauf. Auch, dass das Wetter einfach immer schön ist. Das ist schon cool.
Ich finde es auch. War ich noch nie. Ich war schon in New York und in Miami, aber die Westküste ist auf jeden Fall etwas, was darauf wartet, von mir erobert zu werden.
Ja. Mhm. Da oben ist ja auch Wine Country. Dann fahren wir manchmal für ein Wochenende hin zum Wine Tasting und so. Also ist schon ganz nett, da zu leben. Das kann man sich schon mal tun.
Wann geht's zurück? Du bist ja gerade noch in Good Old Germany. Wann
in Görnzig.
In Körnzisch.
Ja, morgen früh um 6 Uhr geht's zurück.
Nach Lax.
Nach L.A.
Ich liebe es, was du mit deinen Nasenflügeln machst, weil du hast auch so leicht, ich habe auch so große, guck mal.
Ja.
Ich habe auch zu große Nasenflügel eigentlich. Da habe ich in der Schulzeit schon mal eine komplette Tortellini rausgeniest, weil ich mich verschluckt hatte. Und dann hatte ich so ein Druckgefühl in der Backe und dachte, das wäre die Allergie. Und dann habe ich geniest und da kam eine Tortellini aus meiner Nase, so auf den Tisch.
Ist die vom Mund Nase?
Ja, ich habe gelacht. Wow. Voll krass so beim Essen von Tortellini mit Sahnesoße und habe richtig so und ich so, boah, irgendwas stimmt nicht. Und dann wirklich so voll, so eine Minute so, ich so, oh, ich habe voll das Druckgefühl und dann wusch und durch diese Öffnung kam, ey.
Da warst du aber der Star.
Das
war der Schule.
Das ist gut angekommen, oder? Meine
Superpower. Der kleine Trick.
Das ist meine Superpower.
Das bringst du dann auch mit zum Stand-up nach Los Angeles.
Ich habe es schon mal erzählt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert irgendwie. das kommt auf die Liste. Das heißt, morgen zurück nach L.A. Mhm. Und was ist dann der nächste Schritt? Mit welchem Projekt geht's weiter?
Meine Freundin und ich haben gerade einen Piloten geschrieben und wir haben da auch schon ein Meeting für bei einem Fernsehsender. Also es könnte sein, dass wir unsere eigene Serie kriegen. Es könnte auch zu gar nichts führen. So ist das immer mit allen Projekten, ne? Und das ist aus einem Sketch herausgekommen, den wir letztes Jahr aufgeführt haben auf der Comedy Central Bühne. Der ist total gut angekommen und dann, wir haben die gleiche Managerin und dann hat sie das irgendwo gepitcht und dann fanden die das gut und dann haben wir ein komplettes Pitch-Paket, einen kompletten Piloten geschrieben. Auf jeden Fall. Damit geht's weiter und dann fängt jetzt in Los Angeles die sogenannte Episodic Season an. Also da werden die ganzen Rollen gecastet, die in so ein oder zwei Folgen von den Serien drin sind. Das ist immer so im Herbst. Das heißt, Castings stehen an und Daumen drücken und ansonsten weiterhin meine Community aufbauen auf TikTok und Instagram. Ich habe heute die 1 Million geknackt auf TikTok. Es ist ein großer Tag. Ich habe mit dir geredet und ich habe die 1 Million geknackt. Und ja, ansonsten Avocado Toast und Yoga, ne?
Oh, ich
und
lieb's.
Wein.
Ich finde es ganz appealing gerade irgendwie. Mhm. Und wir haben immer so eine Catchphrase-Frage am Ende.
Ja.
Ganz easy, heute in 5 Jahren führen wir dieses Gespräch nochmal und zwar natürlich in L.A. bei einem Avocado-Toast. Ich habe das Mikro dabei, wir quatschen. Ich habe schon so ein krasses Ding, ich habe so einen eigenen kleinen Club und so. Mhm. Zweitwohnsitz, Cologne Lax every second week. Und wir sprechen doch mal. Wo bist du und was machst du im besten Fall?
Ich wohne in einem kleinen, gemütlichen Häuschen in East L.A., zum Beispiel Los Feliz oder Silver Lake. Dort habe ich auch meine Katzen und vielleicht noch ein paar Pflegekatzen und Hunde. Und ich arbeite an einer Sitcom, wo ich dran schreibe und wo ich auch vor der Kamera stehe. Und ich habe einen Film in Deutschland rausgebracht. 5 Jahre. Ja, ist ambitious.
Ja, aber
das kriegen wir
hin. Shoot for the moon. Even if you fail, you will land among the stars.
Genau.
Ja. In einem leeren Weltall, in dem man sofort erstickt.
Genau. Also freue dich schon mal, in meinem Garten zu sitzen, mit meinen Tieren und...
Oh, wie schön. Also, ich sag dir das jetzt, ne? Und ich bin jemand so, ich bin nicht so ein Laberer. Ich komme nach L.A.
Mhm.
Und dann machen wir da Comedy.
Ja. Ich bin auch kein flaky L. Ich bin keine flaky L.A. Bitch. Ich bin eine Hardcore-deutsche Bitch.
Okay.
Und ich sage dir, du kommst zu mir nach L.A. und wir machen da Comedy.
Vielleicht muss ich meinen Mann auch mitnehmen, aber den können wir dann so outsourcen.
Mhm.
Der kommt in irgendeinen Spa-Bunker oder so.
Okay.
Und wir machen dann irgendwie so eine Woche Comedy in L.A. Und dann,
genau.
Dann können wir noch ein bisschen in Hawaii abhängen.
Ja, das ist ja direkt dran. Da war ich auch noch nicht.
Weil das ist so, klar, Climate Change und so, alles ein bisschen blöd. Aber Hawaii will ich schon noch mal sehen.
Ja, wir schwimmen rüber.
Gut. Ja.
Ja. Nee, so, Hawaii machen wir noch.
Mit so einem Paddelboot.
Genau.
Work them damn shoulders.
Das wird gut für TikTok.
Das wird real.
Alles für Comedy.
Cool, machen wir. It's a rap and a plan. Oh, ich liebe es. Vielen Dank, Alina. Das war ein sehr inspirierendes, schönes Gespräch.
Danke dir, Simon. Ich fand es auch richtig cool.
Ich hoffe, euch Zuhörenden hat es auch gefallen und ihr geht alle mit mir nach L.A.
Woohoo!
It's gotta be a group thing. Tschüss.
Tschö.
Inside Comedy mit Simon Stäblein.
So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber, aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich, aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.
Und wenn ihr noch mehr Lust auf Comedy-Podcasts habt, spreche ich, Atze Schröder, in meinem Podcast Stand-Up, powered by Nightwash. Also der Podcast heißt wirklich so, Stand-Up, da geht es um Stand-Up-Comedy. Stand-Up, powered by Nightwash, mit den größten Stand-Up-Comedians Deutschlands, natürlich vor allem auch weiblich, Deutschlands, über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und tiefe Einblicke in die Welt der Live-Comedy. Hört da mal rein, also kann ich euch sehr empfehlen.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.